온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 508. Das letzte Onda-Info stand ja ganz im Zeichen des Frauenkampftages. Da mussten sich männliche Machthaber mal hinten anstellen. Deshalb kommt unser Beitrag zu den Wahlen in El Salvador erst jetzt. Das kleine zentralamerikanische Land blickt auf eine lange gewalttätige Geschichte zurück. Ein 12-jähriger blutiger Bürgerkrieg, dem Zehntausende zum Opfer fielen. Das Friedensabkommen 1992 brachte nur kurze Zeit Ruhe. Durch Bandenkriminalität wurde El Salvador nach der Jahrtausendwende zu einem der Länder mit den weltweit höchsten Mordraten. Am 28. Februar waren dort Parlamentswahlen. Und in denen zementierte Präsident Nayib Bukele seine Macht. Einige Leute denken ja gerade über den Osterurlaub nach. Urlaub unter Pandemiebedingungen, darf man das? Geht das überhaupt? Wir haben uns da mal an der mexikanischen Karibikküste umgehört. Obwohl die Corona-Pandemie auch Mexiko zum Teil hart trifft, gibt es dort kaum Reisebeschränkungen. Dementsprechend beliebt ist das Land bei TouristInnen aus den USA, aber auch aus Kanada, Lateinamerika und Europa. Ihr hört einen kleinen Eindruck aus Tulum. In unserem letzten Onda-Info zum 8. März hatten wir auch von dem Mord an der Transfrau Fabiola Ramirez berichtet. Nachdem lokale Medien vorschnell von einem Selbstmord berichteten, hat der Staatsanwalt nun den Verdacht des Transfemicidio bestätigt. Am 22. März war der Weltwassertag. Im mexikanischen Oaxaca setzte sich der 42-jährige Fidel Eras Cruz seit Jahren für den Schutz des Flusses Rio Verde ein, an dem eigentlich ein Staudamm gebaut werden sollte. Im Januar wurde Eras Cruz erschossen. Aus diesem Anlass senden wir ein Interview von Radio Corax mit Philipp Gerber über die Kampagne Justicia para Fidel Eras Cruz und die aktuellen Ereignisse am Rio Verde. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Info? Nachrichten.
El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat mit seiner neuen Partei Nuevas Ideas bei der Parlamentswahl Ende Februar 55 der 84 Sitze im Parlament erzielt. Damit hat er die Zweidrittelmehrheit nur um einen Sitz verfehlt. Zusammen mit den 6 Abgeordneten der ihm nahestehenden Ghana-Partei hätte Bukele sogar eine Zweidrittelmehrheit und könnte damit unter anderem Richter am obersten Gerichtshof ernennen. Die traditionellen Altparteien sahen bei der Wahl dagegen richtig alt aus. Der rechten Arena-Partei bleiben nur noch 14 Sitze und der linken FMLN lediglich 4 Mandate.
Jahrzehntelang war das zentralamerikanische El Salvador von einer Rechts-Links-Polarisierung geprägt. Zunächst ein 13-jähriger blutiger Bürgerkrieg zwischen Militärdiktatur und FMLN-Guerilla mit zahllosen Menschenrechtsverletzungen, vor allem durch die Diktatur. 1992 Friedensschluss und demokratischer Neuanfang. Die stramm rechte Arena-Partei für die Eliten, Militärs und Konservative, die dem Land neoliberale Konzepte verordnete. Und die zur Partei gewandelte FMLN für Linke und Progressive, für viele Arme. Sie regierte die letzten 10 Jahre. Vor 2 Jahren dann die politische Zeitenwende. Da hatte der damals erst 37-jährige Nayib Bukele die Präsidentschaft gewonnen.
Gracias a todos los salvadoreños, hemos pasado la página de la posguerra.
Bukele war zuvor Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador für die FMLN. Weil die ihn aber nicht als Präsidentschaftskandidat aufstellen wollte, ging er als Unabhängiger ins Rennen und gewann gleich im ersten Wahlgang. Das Problem, 2 Jahre hatte Bukele im Parlament kaum Unterstützung. Seine neu gegründete Partei Nuevas Ideas, Neue Ideen, hat nun bei den Parlaments- und Kommunalwahlen am 28. Februar abgeräumt. Die Gruppierung erlang eine historische Zweidrittelmehrheit, bei Wahlstimmen und der Abgeordneten. Von den 14 Departements El Salvadors gewannen Nuevas Ideas 13. Nur auf kommunaler Ebene sieht es ein bisschen vielfältiger aus. Hier konnte auch die auf einstellige Werte zusammengeschrumpfte FMLN einige Rathäuser halten. Am Wahltag war es vor allem das Bukele-Lager, das sich lautstark über Unregelmäßigkeiten beschwerte. Bukeles Finanzminister Alejandro Zelaya zum Beispiel. Das ist doch nicht die Schuld der Leute hier, dass die Wahlbehörde diese Wahlen nicht vernünftig organisiert hat und am helllichten Tag Wahlbetrug organisiert. Massiver Wahlbetrug gegen Nuevas Ideas bei diesem Endergebnis? Wahlbeobachtungsorganisationen hatten jedenfalls am Wahlabend keine besonderen Vorkommnisse gemeldet. Das Auftreten von ParteianhängerInnen folgt eher der antisystemischen Logik, die der Präsident selbst seit 2 Jahren pflegt und die rechtfertigt, sich nach Gusto über Gesetze, Gerichtsentscheide und demokratische Spielregeln hinwegzusetzen. Noch am Wahltag hatte Bukele ziemlich direkt zur Entmachtung der Altparteien und zur Wahl seiner Partei aufgerufen, obwohl Wahlkampf in den letzten Tagen vor der Wahl verboten ist. Geht wählen. Wir haben 40 Jahre unter Kriminalität, Ausplünderung und Korruption gelitten. Und jetzt können wir das alles ändern. Sein antisystemischer Populismus und sein unorthodoxer, aber erfolgreicher Kampf gegen die überbordende Gewalt, die kommen bei den meisten Salvadoranern gut an. Die noch vor 5 Jahren extremen Mordraten hat er auf historisch niedrige Werte gedrückt. Kritiker sagen, durch illegale Geheimverhandlungen mit den hier Maras genannten Gangs. Auch in der Pandemie sprechen die Zahlen für ihn. Pro 100.000 Einwohner hat El Salvador die wenigsten Covid-Toten Lateinamerikas, offiziell gerade ein Viertel der Sterberate von Brasilien oder Mexiko. Dafür schloss er über Monate die Grenzen, tausende Salvadoraner wurden über Wochen in Covid-Internierungslagern festgehalten. Es gab aber auch Bargeld für die wirtschaftlich schwer getroffenen Familien El Salvadors. Beim Durchsetzen seiner Ziele ist Bukele allerdings nicht zimperlich. Immer wieder, gern per Twitter oder Facebook, Angriffe auf die Altparteien, Richter, die Wahlbehörde, die Presse, gerade auch auf alternative, investigative Medien. Trump lässt grüßen. Vor einem Jahr war er sogar mit Hilfe des Militärs in das Parlament eingedrungen, um die Zustimmung für einen höheren Kredit für seine Sicherheitsstrategie zu erzwingen. Loida Robles von der schon seit Bürgerkriegszeiten renommierten Rechtsstaat-NGO FESPAD macht all das große Sorgen.
Hemos visto cómo se desobedecen, por ejemplo, resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Wir haben gesehen, wie Urteile des Verfassungsgerichts und des Obersten Gerichtshofes ignoriert wurden. Das gilt auch für vom Parlament angeforderte Rechenschaftsberichte, zum Beispiel über Mittelverwendung aus dem Covid-Fonds. Ab dem 1. Mai, wenn sich das neue Parlament zusammensetzt, hat der Präsident quasi einen Blankoscheck. In den nächsten Monaten müssen 5 Richter am Obersten Gerichtshof bestimmt werden, der Menschenrechtsbeauftragte und der Oberstaatsanwalt müssen neu gewählt werden. Die 3 Staatsorgane werden also unter der Kontrolle des Präsidenten sein. Bukele kann durchregieren. Das klingt gut, wenn tiefgreifende Reformen zum Wohle der Bevölkerung durchgeführt werden sollen. Diese fast absolute Macht, verbunden mit Bukeles oft autoritärer und egozentrischer Art, die ist jedoch Anlass zur Sorge. Außerdem scheint Bukeles Revolution eine mit alten Köpfen zu werden. 80 KandidatInnen seiner Partei waren zuvor bei anderen Parteien quer durch das politische Spektrum unterwegs. Seine Partei Nuevas Ideas wird dazu quasi als Familienunternehmen geführt. Zweifel am politisch-moralischen Neuanfang sind also angebracht.
Mexiko ist eines der wenigen Länder, das keine strengen Reisebeschränkungen für TouristInnen erlassen hat. Dabei ist auch Mexiko von der Corona-Pandemie stark betroffen. Bislang sind dort über 190.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Inzidenzen sind jedoch regional unterschiedlich hoch. In der bei TouristInnen beliebten Region Quintana Roo mit dem internationalen Drehkreuz Cancun lagen die Zahlen deutlich hinter den Hotspots rund um Mexiko-Stadt und Zentralmexiko. Im Nordosten der Halbinsel Yucatan scheint Tourismus daher noch vertretbar. Nach zahlreichen Urlaubsbesuchen, vor allem aus Mexiko und den USA, im Dezember und Januar sind jedoch auch in Quintana Roo die Zahlen gestiegen. Anfang Februar stand dort die Inzidenzampel auf dem zweithöchsten Wert orange.
Atención, atención. Nos encontramos en Semáforo Naranja. La policía Quintana Roo te informa.
An der wichtigsten Kreuzung in der touristischen Boomtown Tulum läuft diese Durchsage rund um die Uhr in Dauerschleife. Alerta Naranja bedeutet unter anderem, Schulen sind geschlossen, Läden und Restaurants geöffnet, der Zugang bleibt jedoch beschränkt. Bars und Clubs sind theoretisch auch geschlossen, doch nicht jeder hält sich daran. In der Öffentlichkeit herrscht Maskenpflicht. Obwohl die Beschränkungen damit ähnlich sind wie in Deutschland, herrscht auf den Straßen viel mehr Betrieb. Das mag auch am Klima liegen. Es fällt auf, dass auf der Straße fast alle MexikanerInnen Maske tragen, die meisten TouristInnen jedoch nicht. Eine Verkäuferin sieht das mit sehr gemischten Gefühlen. Die meisten von uns, die hier leben, tragen einen Mundschutz, sagt sie. Aber viele, die anreisen, wollen keinen Mundschutz aufsetzen. Das sind die Gringos. Es ist Pflicht, sich einen Mundschutz aufzusetzen, überall. Wir haben uns schon daran gewöhnt. Und wenn wir hier auf der Arbeit keinen Mundschutz tragen, wird uns der Laden dicht gemacht. Auch dieser Passant sieht das Verhalten der TouristInnen kritisch. Es gibt viele Menschen, die sich nicht schützen, sagt er. Die Krankheit kann von überall herkommen. Das macht uns Sorgen, aber die Leute schützen sich nicht. Man kann sie nicht dazu zwingen. Doch nicht nur der Staat, auch viele MexikanerInnen sind auf die Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen. Wir müssen hier sein und arbeiten, aber weil es kaum Touristen gibt, verkaufen wir kaum was, sagt dieser Taco-Verkäufer. Was uns Sorgen macht, ist, dass die Regierung nichts unternimmt, um unsere Situation zu verbessern. Im Gegensatz zu vielen anderen mexikanischen Bundesstaaten sind in Quintana Roo, zu dem auch Tulum gehört, noch viele Jobs frei. In der Tourismusbranche, im Service, im Sicherheitsbereich und in der boomenden Baubranche. Der Tourismus ist ein lukratives Geschäft, das inzwischen auch finanzstarke InvestorInnen angelockt hat. Die Schönheit der Natur, die Tulum einst so berühmt gemacht hat, spielt da keine Rolle mehr. Überall werden große Schneisen in die eigentlich geschützten Mangrovenwälder geschlagen. Neben den Bauarbeitersiedlungen entstehen riesige Luxusresorts. Am Traumstrand von Tulum sieht das Sand schon anders aus. Dort reiht sich bereits ein Restaurant neben das andere. Die US-geführte Internationale Bohème feiert ausgelassen in teuren Locations. Es gibt sogar exklusive Partys im Dschungel für $150 Eintritt. Über den lukrativen Massenindividualismus mit seinen verspielten Öko-Ornamenten wird sorgsam gewacht. Diese feiernde Kolumbianerin macht sich keine Sorgen um die Covid-Situation in Mexiko. Sie fühle sich sehr gut, erklärt sie.
How are you?
Fantastic.
Prächtig geht es auch einem rotgebrannten jungen Mann aus dem US-amerikanischen Philadelphia. Angst habe er keine. Für seinen bevorstehenden Rückflug muss er einen Antigentest vorweisen. An mehreren Orten in der Stadt kann man sich testen lassen. Seit Ende Januar gehen die Infektionszahlen in Quintana Roo langsam wieder zurück. Inzwischen steht die Inzidenzampel nur noch auf Gelb. Damit dürfen die Geschäfte mehr Kundinnen einlassen. Auch fast alle Aktivitäten sind wieder erlaubt. Nur Schulen, Clubs und Kneipen bleiben geschlossen, theoretisch.
An dieser Stelle wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen, da der folgende Beitrag Schilderungen von Gewalt beinhaltet, die manche Menschen als beunruhigend empfinden könnten. Argentinien. Im letzten Onda-Info, unserem Onda-Especial zum Internationalen Feministischen Kampftag, ging es auch um den Mord an der Aktivistin und Transfrau Fabiola Ramirez in Resistencia, der Hauptstadt der Provinz Chaco. Die 22-Jährige wurde am 5. März tot in ihrer Wohnung im Barrio Rawson aufgefunden. Ihre Leiche wies eine Schnittwunde am Hals auf und die Polizei fand Gift in ihrem Blut. Verschiedene lokale Medien verbreiteten voreilig die Nachricht, es handele sich um einen Selbstmord. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Todes formierte sich auch eine Gruppe von AktivistInnen. Bei Demonstrationen und im Internet forderten sie seither die Aufklärung des Mordes als Transfemicidio bzw. Travesticidio. Fabiola Ramirez war auch Mitglied einer Candombe-Trommelgruppe in Resistencia. Am 18. März, dem Tag der Sichtbarkeit und den Rechten von Transpersonen, kamen daher Candombe-Gruppen an verschiedenen Orten in Argentinien zusammen, um der Ermordeten zu gedenken. So zum Beispiel in der Stadt Córdoba, wo Candombe-SpielerInnen ihre Trauer bekundeten.
Heute sind ein paar Compañeras aus dem Chaco bei uns hier in Córdoba. Wir treffen uns heute für eine Umarmung, für ein Feuer und ein Candombe-Spiel in Erinnerung an Fabiola, für die wir auch Kerzen anzünden wollen. Mit ihrem Tod hat es uns jetzt quasi im Inneren unserer Candombe-Gemeinschaft getroffen und daher wollen wir schreien, weinen, vor Wut um uns treten und eigentlich alles in Brand setzen.
Zwei Wochen nach der Tat stellte der ermittelnde Staatsanwalt nun klar, dass es sich bei dem Fall um Mord handele. Die einzigen festgenommenen Tatverdächtigen, zwei Brüder im Alter von 17 und 21 Jahren, werden nun des Mordes aufgrund von, Zitat, Hass gegen die sexuelle Orientierung, Geschlechteridentität oder ihrer Zurschaustellung beschuldigt. Die Angeklagten schweigen bisher. Um Klarheit über ein mögliches Tatmotiv zu bekommen, werden von der Polizei noch die teils verschwundenen Mobiltelefone der Ermordeten sowie der Angeklagten gesucht bzw. ausgewertet.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Punal. www.npla.de/punal.
Der 14. März ist der internationale Aktionstag zur Verteidigung der Flüsse gegen Staudammprojekte. Eine Gemeinde, die sich seit Jahren erfolgreich gegen Staudammprojekte zur Wehr setzt, ist das nahe der Pazifikküste des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca gelegene Paso de la Reina. Seit 2006 konnte sie gemeinsam mit Nachbargemeinden den Bau von Staudämmen am Rio Verde verhindern. Ende Januar wurde der Vorsteher der kommunalen Kleinbauernvertretung Paso de la Reinas und Verteidiger des Rio Verde, Fidel Eras Cruz, ermordet. Hinter dem Mord werden politische Motive vermutet. Damit die Tat nicht, wie so häufig in Mexiko, straffrei bleibt, startete unsere Partnerorganisation Educa die Kampagne Justicia para Fidel. Die KollegInnen von Radio Corax sprachen mit Philipp Gerber von der in Oaxaca ansässigen Nichtregierungsorganisation über die Hintergründe des Mordes und die Ziele der Kampagne.
Die Region, in der der Fluss Rio Verde fließt und wo Paso de la Reina liegt, diese Gemeinde, das ist die Region an der Pazifikküste von Oaxaca. Und das geht dann auch in die Berge hinauf, in die Sierra Sur, von woher der Fluss fließt. Und alle diese Gemeinden aus der Sierra Sur und von der Pazifikküste haben sich in den letzten Jahren intensiv für diesen Fluss, für den Halt dieses Flusses eingesetzt. Also die Region ist sehr fruchtbar, insbesondere natürlich die ganzen Ländereien rings um den Fluss herum. Und auch die biologische Vielfalt ist verblüffend dort. Es gibt ganz viele Biodiversität und es gibt auch mehrere indigene Kulturen, die dort zusammenleben. Und auch afromexikanische Gemeinden, also schwarze Gemeinden an der Küste. Und der Fluss Rio Verde ist seit 2006, also seit 15 Jahren, durch Staudammprojekte bedroht. Das größte Projekt von der staatlichen Energiebehörde, war das erste Projekt. Das wurde dann schon relativ bald gestoppt durch die Organisierung der Dörfer. Aber inzwischen gibt es auch weitere, kleinere, private Staudammprojekte, die weiterhin den Fluss bedrohen.
Und jetzt hast du auch schon den Widerstand angesprochen gegen diese Projekte. Und das Ganze ist ja organisiert, oder diese Gemeinden, die dort ansässig sind, sind organisiert in einem Zusammenschluss, der sich nennt Corpo de Verde. Was ist denn da über den Widerstand in den vergangenen Jahren zu sagen? Also wie hat der stattgefunden und was für Ereignisse sind da vielleicht wichtig zu benennen?
Genau, dieser Rat der Vereinigten Dörfer zur Verteidigung des Rio Verde oder Corpo de Verde auf Spanisch abgekürzt, hat 40 Dörfer organisiert, die sich alle mehr oder weniger nahe am Fluss befinden. Und in diesem Widerstand haben sich verschiedenste Akteure zusammengefunden. Also das ist eine ganz breite Allianz eigentlich, Koalition von Organisierung, von Gruppen. Zum Beispiel hat es basiskirchliche Frauengruppen mit dabei, natürlich die ganzen Dörfer, Repräsentanten der Dörfer auch, also auch zum Beispiel die Agrarbehörden dieser Dörfer, die da mitwirken, oder dann auch, das geht hin bis zur marxistisch organisierten und geprägten Lehrerinnengewerkschaft. Und dieser breite Widerstand hat es geschafft, bis jetzt zumindest diesen Fluss zu schützen. Und es geht nicht nur darum, dass man jetzt den Fluss schützt und Staudammprojekte verhindert, sondern es wurden auch immer mehr, wurde zum Thema in diesen Treffen, an diesem Widerstand, sich der Wichtigkeit des Flusses bewusst zu werden für das Leben, für die Gemeinden und auch Traditionen wieder aufzunehmen, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und somit war das wirklich ein Prozess, der ein bisschen darüber hinausgeht, gegen etwas zu sein, sondern auch ein Prozess, der auch neue Alternativen vorschlägt oder alte Traditionen wieder zum Leben erweckt.
Jetzt genau wurde ja vor kurzem eben am 23. Januar eine wichtige Figur tot aufgefunden, ermordet, Fidel Eras Cruz, um den es auch in eurer Kampagne geht. Du hast jetzt den Widerstand so ein bisschen nachgezeichnet. Der hat ja in der Vergangenheit eigentlich auf eine sehr friedliche Art stattgefunden. Wie konnte es denn jetzt zu diesem Mord kommen und welche Rolle spielte da Fidel Eras Cruz auch in diesen Widerstandskämpfen?
Ja, also Fidel war eine ganz wichtige Person in diesem Widerstand und ein Vertreter auch der Gemeinde. Also er war der Vorstand des lokalen Landrates in Paso de la Reina. Und das Problem, das sich da abzeichnete im letzten Jahr, war, dass der Fluss ausgebeutet wurde für Baumaterial. Also für Steine und Sand wurde da abgebaut in der Nachbarsgemeinde von Paso de la Reina, ohne dass es dafür eine Bewilligung gegeben hätte von den Umweltschutzbehörden, sondern das war einfach die lokale Familie, die am meisten Macht hat, die politische und die ökonomische Macht seit Generationen hat, hat sich da des Flusses bedient. Ne? Und Paso de la Reina mit ihrem ökologischen Bewusstsein haben sich dagegen gestellt. Und diese Situation ist innerhalb von wenigen Wochen eskaliert. Es gab Morddrohungen im Vorfeld gegen die Gemeinde und gegen Fidel. Und letztlich wurde diese Morddrohung umgesetzt, in die Tat umgesetzt. Hinzu kam natürlich, dass wir nach wie vor in dieser Pandemiesituation sind. Und das heißt, dass auch die Kommunikation zwischen den Gemeinden und die Kommunikation der Gemeinden mit Menschenrechtsorganisationen wie EDUCA, die Gemeinde begleiten, sehr eingeschränkt war. Das heißt, dass diese Bedrohungssituation eigentlich zu wenig nach außen gedrungen ist und letztlich dann auch halt die Morddrohung umgesetzt werden konnte in diesem Kontext der Paralysierung der Pandemie. Ne?
Also genau, die Pandemie lässt verschiedenste andere Problemlagen gerade in den Hintergrund rücken, sozusagen medial. Und so konnte es dann auch zu diesem Mord kommen. Was bedeutet der Mord nun für die Ansässigen der Gemeinde und auch oder der vielen Gemeinden, die dort leben, und für den Widerstand, der dort stattfindet? Also wie siehst du da die Auswirkungen?
Also wir haben immer gewusst, dass es diese Machtkoalition vor Ort gibt, ne? Also dass diese Kazikenfamilie, wie das hier genannt wird, also diese Feudalherren sozusagen, also die Lokalfürsten, dass die eigentlich sehr viel Macht haben, ne? Und dass meistens ja sowieso mit Straflosigkeit auch zu rechnen ist, leider in Mexiko bei Verbrechen. Und im Moment müssen wir halt wirklich davon ausgehen, dass dieser Mord auch diesen politischen Hintergrund hat und leider auch sehr schwierig wird, da Gerechtigkeit zu finden für diese Ermordung dieses Menschenrechtlers. Und das heißt das natürlich vor allem lokal, dass die Leute sich sehr bedroht fühlen, na, zu Recht, dass im Moment eigentlich dieser Widerstand recht paralysiert ist durch diese Situation der Ermordung eines der Symbole des Widerstands. Und deshalb versuchen wir auch wirklich alles daran zu setzen, dass es nicht bei der Straflosigkeit bleibt, und organisieren im Moment eine Kampagne. Und diese Kampagne hat das Ziel, Gerechtigkeit zu fordern für Fidel. Justicia para Fidel heißt die Kampagne.
Ja, wenn wir jetzt schon bei der Kampagne angekommen sind, wer steckt denn konkret hinter der Kampagne? Also ihr habt die als Gruppe ja ins Leben gerufen, und was ist im Rahmen der Kampagne konkret geplant? Also ihr wollt wahrscheinlich ja euch für die Aufklärung dieses Mordes einsetzen, aber ich gehe mal davon aus, dass es ja wahrscheinlich auch darum geht, grundsätzlich auf diese Problemlagen dort einzugehen und die Gemeinde dort zu unterstützen.
Genau, also wir haben einerseits schon eine Urgent Action gemacht in den ersten Tagen nach dem Mord. Die wurde recht breit unterstützt von 1200 Organisationen und Personen, Aktivisten, Aktivistinnen aus 20 Ländern. Und wie das so ist in diesen Fällen, ne, die Zeit vergeht, es gibt vielleicht eine erste Sitzung und vielleicht eine erste Polizeipatrouille in die Gemeinde, aber nachher schläft das Ganze wieder ein. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir da weiterhin diesen Fall sichtbar machen wollen und müssen, und deshalb diese neue Kampagne gestartet. Die heißt jetzt Justicia para Fidel Rios Libres, also Gerechtigkeit für Fidel und freie Flüsse, und ist im Zusammenhang mit dem 14. März jetzt gestartet worden. Der 14. März ist ja der internationale Tag zur Verteidigung der Flüsse und gegen die Staudammprojekte. In dieser Kampagne fordern wir die Leute auf, sich irgendwie künstlerisch zu diesem Thema zu äußern. Also wir kriegen da Illustrationen, Bilder, kleine Filme, Statements, Gedichte, die sich zu diesem Fall äußern und mit denen wir auf eine andere kreative Art weiterhin diesen Fall in den Medien aktuell halten wollen und auch weiterhin Druck ausüben wollen auf die Behörden, die eigentlich dann irgendwann vielleicht dieser Straflosigkeit ein Ende machen.
Dieser konkrete Fall jetzt hier um Fidel Edas Cruz und um die Ausbeutung dieses Flusses, die dort von staatlichen Akteuren quasi vorangetrieben wird, ist ja kein Einzelfall, auch in vielen lateinamerikanischen Regionen. Mich würde da interessieren, ob du das vielleicht auch nochmal so politisch oder historisch auch einordnen könntest. Du bist ja auch schon eingegangen darauf, wer wahrscheinlich hinter diesem Mord stecken könnte und genau wie da so vielleicht auch sich Machtverhältnisse drin widerspiegeln und bestimmte historische Kontinuitäten.
Genau, die viele Gemeinden in Lateinamerika sind ja bedroht durch Großprojekte, durch Bergbauprojekte oder durch Staudammprojekte. Und insofern war und ist Paso de la Reina oder der Copudewa Teil dieser Bewegung in Lateinamerika gegen Staudammprojekte, die sich ja fälschlicherweise als grüne Energie verkaufen auch. Und das andere Thema dabei jetzt in diesem konkreten Fall, das Motiv für den Mord, müssen wir davon ausgehen, dass es eher damit zu tun hat mit einer anderen Art von Ausbeutung der Flüsse, ja, dass die zerstört werden, dass es illegalen Raubbau gibt, ja, an Sand, an Stein aus dem Flussbett. Und letztlich ist das auch eine Bedrohungssituation für diese Flüsse, für die Ökosysteme. Da haben wir dann letztlich, geht es dann auch darum, dass da ja das Baugewerbe dahinter steht, ne, dass das auch verwendet wird für Zementproduktion etc. Und insofern würde ich sagen, ist das ein wichtiger Kampf in verschiedenen Orten von Lateinamerika und der Welt, um diese Ökosysteme zu erhalten.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.